der Pastoren-Podcast der FEG München-Mitte.
Hallo und herzlich willkommen zum Pastoren-Podcast mit Matthias Mockler
und mit Matthias Lohmann.
Das hier ist Folge 200 unseres Podcasts, ein Jubiläum also. Und wir sind ganz dankbar, die Themen sind uns bis hierhin noch nicht ausgegangen. Solange das so bleibt, so Gott will und wir leben und solange uns noch jemand zuhört, machen wir einfach munter weiter. Auch heute geht es ums Thema anziehende Gemeinschaft und am Anfang will ich kurz ein Zeugnis teilen. Unser Hörer Viktor hat es uns geschickt. Er berichtet, wie er als junger Mann mit seiner Jugendgruppe angefangen hat, regelmäßig ältere Geschwister in der Gemeinde zu besuchen. Immer montags sind sie da in kleinen Gruppen zu den Senioren nach Hause gefahren. Und die Alten haben dann aus ihrem langen Leben mit Gott erzählt und die Jungen haben eine kurze Andacht gehalten. Viktor schreibt in seiner Mail: Die Gemeinschaft haben wir alle als sehr wertvoll und bereichernd angesehen, weil wir uns mit den alten Geschwistern anfreunden konnten. Es war super zu merken, dass die Senioren auch Humor haben und lustige Witze mit uns Jugendlichen gemacht haben und gleichzeitig tiefgehende Erlebnisse aus ihrem Leben zu erfahren. Viktors Rat, vor allem an junge Menschen, auch den will ich noch zitieren: Ladet euch selbst bei Geschwistern aus der Gemeinde ein. Man bekommt beigebracht, sowas macht man nicht, sich selbst einladen, aber ich habe es nie als schlecht empfunden. Danke, Viktor, für deinen Impuls und die Ermutigung. Und dieser Ermutigung kann ich mich wirklich nur anschließen. Ladet euch auch mal woanders ein.
Matthias, ich komme am Sonntag zu dir.
Sehr gerne. Fragt aber immer auch noch die Frauen. An dieser Stelle möchte ich einfach nochmal alle Hörer einladen. Wenn du ein Feedback für uns hast, ein Zeugnis, eine Frage, dann schreib uns doch gern an pastoren-podcast@fegmm.de. Und wenn das passt, dann greifen wir deinen Beitrag auch in einer der nächsten Folgen auf. Damit kommen wir zum eigentlichen Thema dieser Folge. Es geht heute ums Gebet. Welchen Einfluss hat eigentlich unser Reden mit Gott auf unsere Gemeinschaft in der Gemeinde? Matthias, ich möchte da mit einer Beobachtung anfangen, die Jamie Dunlop in dem Buch Anziehende Gemeinschaft macht, und ich teile die. Auf der einen Seite ist die Ortsgemeinde super wichtig. Kein Christsein oder zumindest kein gesundes Christsein ohne Ortsgemeinde. Auf der anderen Seite beten ganz viele Christen nur selten oder sogar nie für die Gemeinde. Hast du eine Erklärung, warum das so ist?
Also erst einmal weiß ich nicht, ob es wirklich so ist und ich hoffe, dass es nicht so ist. Ein Faktor, warum Gebet für die Gemeinde eventuell zu kurz kommt, könnte aber sein, dass wir in einer sehr individualistisch geprägten Zeit leben. Und da betet man dann eher für sich selbst, für persönliche Anliegen und eben weniger vielleicht für die Gemeinde. So, das könnte ein Faktor sein, wenn es dann so ist, dass Leute wirklich wenig für die Gemeinde beten, dass es eben vielleicht einfach wirklich so eine Vorprägung ist. Ich glaube, das hat aber auch viel damit zu tun, wie in der Gemeinde gebetet wird. Und wenn in der Gemeinde für die Gemeinde gebetet wird und für andere Gemeinden gebetet wird, dann prägt das auch, wie wir beten. Von daher, ja, wenn es dann so ist, ist das vielleicht wirklich auch ein Defizit in dem, was in der Gemeinde vorgelebt wird, was von Betern vorgebetet wird, dass dann andere darin folgen. Und ich glaube, andersrum gibt es das aber eben auch. Ich würde sagen, ich komme aus einer Gemeinde, in der ich sehr geprägt wurde, in der eigentlich immer auch viel für die Gemeinde gebetet wurde und füreinander gebetet wurde. Und ich würde schon behaupten, dass das mein Gebetsleben geprägt hat. Und ich erlebe das auch hier unter Geschwistern durchaus.
Ein Schwerpunkt des Buchs liegt ja auf dem gemeinschaftlichen Gebet in der Gemeinde. Warum ist es so wichtig, dass wir nicht nur für uns im stillen Kämmerlein beten, was Jesus ja auch von uns will? Wieso braucht es neben dem persönlichen Gebet auch das gemeinsame Gebet in der Gemeinde?
Nun, ich denke, ein Aspekt ist tatsächlich der, den ich gerade erwähnt habe, nämlich dass wir das Beten lernen, auch durch Zeiten des gemeinschaftlichen Gebets. Das heißt, da betet uns jemand im guten Sinne etwas vor und dann lernen wir, wie wir beten können und vielleicht auch beten sollen. Und wenn wir mit anderen gemeinsam Gott um Dinge bitten, wird es auch mehr Menschen geben, die dann Gott preisen, wenn sie sehen, wie Gott das Gebet beantwortet. Ja, also gemeinsames Gebet kann uns einfach helfen, häufiger zu erleben, dass Gott Gebet erhört. weil ich eben nicht nur meine eigenen Gebete habe, die ich vielleicht wieder vergesse, sondern immer wieder auch mit anderen gemeinsam für verschiedene gemeinsame Anliegen bete und dann einfach erleben darf, hier handelt Gott und wir erinnern uns gegenseitig daran und sagen, Mensch, haben wir dafür nicht letzte Woche erst gebetet? Haben wir das nicht jahrelang im Gebet bewegt? Und schaut, das Gebetsanliegen haben wir nicht mehr, weil Gott geantwortet hat. Alleine würde ich das vielleicht nicht wahrnehmen. Miteinander erinnern wir einander daran und das ist dann sehr, sehr ermutigend. Außerdem ist gemeinsames Gebet auch etwas, was ja hinführen kann in eine gemeinsame Anbetung. Also wir beten miteinander nicht nur für Anliegen, sondern wir beten miteinander auch Gott an. Und das kann uns auch sehr stark ermutigen. Also das ist etwas, was uns auch zusammenbringt als Gemeinde. Tatsächlich auch im Sinne einer anziehenden Gemeinde. Weil wenn wir miteinander beten, für Dinge eintreten oder auch miteinander Gott anbeten, dann schweißt uns das zusammen, weil wir ein gemeinsames Anliegen haben, das wir gemeinsam vor Gott bringen. Und deswegen ist dieses gemeinsame Gebet eine tolle Sache, eine wertvolle Sache und etwas, das uns auch wirklich als Gemeinde weiter zusammenbringt.
Jetzt werden manche sagen, wenn das so wichtig ist, warum machen wir das in der FEG München Mitte nicht noch viel mehr? Wir haben keine regelmäßige Gebetsstunde als ganze Gemeinde, wo wir zusammenkommen. Andere machen das. Es gibt auch lang nicht in jedem Gottesdienst eine offene Gebetsgemeinschaft. Zeigt nicht das schon, dass wir das gemeinsame Gebet nicht ernst genug nehmen?
Ja, das würde ich nicht so sagen. Natürlich kann man die Frage immer stellen und natürlich, habe ich auch selber immer das Gebetsanliegen, ich möchte eigentlich mehr beten, ich möchte ein besserer Beter werden. Von daher können wir sagen, ja, wir sollten nicht zufrieden sein mit unserem persönlichen Gebet, sind wir wahrscheinlich selten auch und vielleicht auch mit unserem gemeinsamen Gebet. Aber ich denke, wir müssen auch anerkennen, wer wir als FEG München Mitte sind. Wir sind eine Innenstadtgemeinde mit einem sehr großen Einzugsgebiet. Wir haben viele Geschwister, die einen weiten Weg zur Gemeinde haben und unter der Woche abends nochmal zu einer Gebetsversammlung zu fahren, heißt dann auch für ganz viele, dass sie vielleicht schon nach einem langen Weg von der Arbeit nach Hause dann nochmal wieder durch den dichten Verkehr müssen. Und das ist einfach etwas, was viele Leute auch zeitlich überfordert. Und da bin ich eigentlich froh, wenn sie nach Hause fahren und bei ihren Familien sind oder sich mit Freunden treffen und so Gemeinschaft pflegen. Und dazu muss man nicht immer zusammenkommen. Aber da, wo wir zusammenkommen, da glaube ich schon, dass wir als Gemeinde Gebet auch viel Raum geben. Also in unseren Gottesdiensten wird recht viel gebetet. Das hören wir immer mal wieder, dass wir in jedem Gottesdienst 2, 3, 4 längere Gebete haben. Und das ist, glaube ich, auch gesund so und gut so. Das heißt, wir nutzen die gemeinsamen Zeiten, wo wir zusammenkommen, um ganz bewusst auch miteinander viel Zeit im Gebet zu verbringen. Und das gilt auch für andere Zusammenkünfte. So haben wir zum Beispiel am Ende der Bibelstunde immer einen längeren Block, wo wir noch Gebetsanliegen nennen und dann die auch verteilen und Leute dafür beten, sodass wir eine gemeinsame Gebetszeit haben. Haben wir eigentlich jeden Donnerstagabend in der Bibelstunde. In der Seniorenstunde alle 2 Wochen kommen wir mit einer Gruppe in der Gemeinde zusammen, wo wir miteinander auch beten. Da haben wir eigentlich immer auch eine offene Gebetszeit, wo wir für verschiedene Belange und auch für Geschwister eintreten. Ähnlich ist es in den Hauskreisen. Da, wo Geschwister zusammenkommen, spielt Gebet sehr wohl eine Rolle. Also gerade auch das gemeinsame Gebet. Und von daher, glaube ich, ist das gar nicht so, dass Gebet bei uns nicht ausgeprägt ist. Tatsächlich würde ich sogar sagen, den Gemeinschaftsgottesdienst, den wir jetzt seit einem guten halben Jahr am Sonntagabend um 18.30 Uhr haben, das ist ja tatsächlich ein Gottesdienst, bei dem Gebet ganz zentral vorkommt. Das heißt, wir singen am Anfang 3, 4 Lieder und dann haben wir Zeugnisse, wir haben Berichte, Gebetsanliegen werden vorgetragen und dann beten wir für all die Dinge, über die wir gesprochen haben, von denen wir gehört haben und nehmen uns bewusst Zeit und da beten dann auch ganz viele Leute, die sich bereit erklären, sagen, ich will auch für etwas beten und von daher glaube ich schon, dass wir das Gebet sehr zentral immer da haben, wo wir auch zusammenkommen und das ist auch gut so und das wollen wir auch so und klar kann man überlegen, ob es Sinn macht, auch nochmal gemeinsame Gebetszeiten zu planen. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist herausfordernd. Wir haben jetzt eine angesetzt. Ende März wird es wieder den Gebets- und Fastentag in der Freikirche Köln geben. Und der wird dieses Jahr nicht nur dort stattfinden, sondern auch übertragen werden in verschiedene andere Gemeinden. Und da machen wir mit. Und soweit ich weiß, machen auch Teens und Jugend da mit. Und jeder in der Gemeinde ist eingeladen, an diesem Freitagabend zu der Endveranstaltung auch in die Gemeinde zu kommen. Und jeder ist eingeladen, den Tag auch bewusst als einen Fastentag zu haben, wo wir beten wollen, ganz konkret mit dem Anliegen, dass Gott seine Gemeinde in Deutschland baut, dass er Erweckung schenkt, neue Aufbrüche schenkt. Also da ist mal ein Versuch, auch noch mal intensiver so einen Gebetstag zu haben. Aber das ist, wie gesagt, in unserem Setting, glaube ich, schwierig.
Und das ist ja dann auch eben eine Aktion. Und ich finde es fast noch wichtiger, oder ich finde es definitiv wichtiger, dass es wirklich das Gemeindeleben durchzieht. Und da ist es eben so, manche sagen, das braucht dann eine Gebetsstunde. Aber wenn am Mittwoch sich 20 Hauskreise treffen und in jedem Hauskreis die Geschwister zusammen beten, dann ist das natürlich auch sehr kräftig und mächtig. Und man darf es jetzt, glaube ich, nicht an einer bestimmten Form festmachen, sondern viel wichtiger ist, dass wir beten. Und das nehme ich genauso wahr, dass das wirklich auch unsere Gemeinde prägt.
Und ich würde sogar behaupten, dass wir in der Bibel nicht lesen von spezifischen Gebetsstunden, sondern wir sehen, gerade wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dass da, wo die Gemeinde zusammenkommt, Gebet immer auch eine große Rolle spielt. So, und so sollte es auf jeden Fall sein. Und das sollte bei uns auch so sein. Das heißt, wenn wir mal einen Gottesdienst haben, in dem sehr wenig oder nur sehr kurz gebetet wurde, dann ist es oft ja auch in unserer Runde, wo wir den Gottesdienst nochmal Revue passieren lassen am Dienstagmittag, dass wir sagen, Mensch, das war jetzt nicht so gut. Da geben wir dem Gottesdienstleiter mal das Feedback, dass er da doch darauf achten sollte, dass das Gebet nicht zu kurz kommt. Also von daher, glaube ich, darauf achten wir schon und das ist uns auch wichtig. Trotzdem kann man natürlich auch immer noch überlegen, ob man da noch mehr machen kann.
Ja, eine Ermutigung hätte ich an der Stelle noch, wenn wir uns zusammen treffen, wenn wir einander besuchen. Das ist mir mal aufgefallen, das mache ich auch, versuche ich mehr zu machen, wenn wir Besuch haben, zum Ende oder auch mal mitten rein, dass man sagt, lass uns doch mal zusammen beten, weil da kommt es manchmal zu kurz, wenn man so informell Zeit miteinander verbringt und da kann man natürlich, wenn man als Christen zusammenkommt, das auch super, also mit hineinnehmen, Gott mit einbeziehen und dann am Ende sagen, hey, jetzt haben wir so viel ausgetauscht, lass uns doch noch beten für Dinge, die auch da uns wichtig geworden sind.
Ja, sehr schön.
Wenn wir zusammen beten, was sind da dann gute Gebetsanliegen und was gehört eher nicht in so eine Gebetsgemeinschaft? Oder würdest du so eine Unterscheidung gar nicht machen und sagen, da soll einfach jeder das beten, was er gerade auf dem Herz hat?
Also grundsätzlich würde ich tatsächlich erstmal ermutigen, zu beten, was du auf dem Herzen hast und nicht aussortieren. Gerade wenn es eher so im kleinen Rahmen ist. Ja, am Sonntag im Gottesdienst macht es vielleicht Sinn, noch mal ein bisschen genauer zu überlegen. Aber ich denke schon, dass es auch gut ist, sich an den Gebetskategorien des Vaterunser zu orientieren. Ja, Jesus lehrt seine Jünger, wie sie beten sollen und er sagt, so sollt ihr beten und dann betet er das Vaterunser. Sicher nicht als das Gebet, was wir genau so immer runterrattern sollen, sondern er hilft uns zu durchdenken, was ist eigentlich das, wofür wir wirklich brennen sollten, wofür wir wirklich beten sollten. Und da sehen wir, dass die ersten drei der sechs Gebetsanliegen, die er dann aufgreift in diesem Gebet, alle eigentlich sehr gottzentriert sind. Ja, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und ich glaube, das darf uns schon informieren. Und die Frage, die sollten wir uns auch stellen, kommt in unserem Gebet diese Dimension vor? Also die Anbetung Gottes, Vater unser im Himmel, ja, kommt das Anliegen vor, dass Gott groß gemacht wird? Dass sein Name geheiligt wird, dass sein Reich kommt, dass Menschen zum Glauben kommen, dass Jesus wiederkommt, ist es unser Anliegen, in unserem eigenen Leben mehr und mehr nach dem Willen Gottes zu leben. Und das heißt, nicht mehr zu sündigen. Ist das unser Wunsch für unsere Gemeinde? Ist das unser Wunsch für die Gesellschaft, in der wir leben, dass mehr und mehr wirklich der Wille Gottes auch geschieht? Und dann, ja, gibt es dieses Gebet für Grundbedürfnisse, unser tägliches Brot gib uns heute. Aber das ist dann eines von sechs Anliegen. Und ich befürchte, dass in unseren Gebeten, wenn wir einfach nur so drauf losbeten, ganz oft eigentlich das die Kategorie ist, die wir fast alleine bedienen. Ja, vielleicht ein kurzes Dankgebet noch mit da reingemischt. Aber das ist, oft nimmt das sehr viel Raum ein. Und da würde ich uns tatsächlich herausfordern wollen, zu fragen, sind die Dinge, für die wir beten, wirklich die Dinge, die Gott auch so wichtig sind? Oder sind wir da nicht oft viel zu menschenzentriert, viel zu auf uns bedacht und zu wenig auf Gottes Agenda? Und ist uns auch bewusst, was wir am dringendsten brauchen? Auch da, ja, wir beten für Jobs und für Gesundheit, aber beten wir regelmäßig, vergib uns unsere Schuld? Also erkennen wir, dass das eigentlich das ist, was wir vor allem brauchen? Beten wir vor allem und führe uns nicht in Versuchung? Ist es unser tiefster Wunsch, dass Gott uns bewahrt, dass wir bloß nicht in Versuchung geraten und der womöglich noch nachgeben? Also ich glaube, da dürfen wir uns informieren lassen, das darf uns helfen. Aber wie gesagt, wir dürfen sicher für alles beten, Was ich hilfreich finde, vielleicht noch ganz praktisch auch, ist, dass wir unsere Gemeindevision miteinander beten können. Ja? Wo wir ja sagen, wir wollen Gott mehr erkennen, wir wollen einander dienen und wir wollen Christus bezeugen. Auch das können hilfreiche Dinge sein, wenn wir zusammenkommen, zu sagen, dann lasst uns doch gemeinsam für das beten, was wir uns als ja, auch Wunsch, als Vorstellung, wie wir als Gemeinde miteinander leben wollen, uns vorgenommen haben. Und dann sind das bestimmt gute Dinge, die wir beten können. Aber nochmal, also ich glaube nicht, dass wir jetzt eine Gebetspolizei brauchen oder immer ganz genau darauf achten müssen, da habe ich jetzt auch wirklich richtig gebetet. Ich glaube, unser Vater im Himmel liebt es, wenn wir ihm unser Herz ausschütten. Aber wir dürfen uns dabei auch von ihm belehren lassen, wie wir beten sollen.
Hast du noch mehr Tipps, wie wir als Gemeinde darin wachsen können, gemeinsam zu beten?
Ich glaube, wir haben in unseren Gottesdiensten schon etwas implementiert, was helfen kann in dem darüber nachdenken, wie wir miteinander beten. Nämlich, dass wir eigentlich jeden Gottesdienst beginnen damit, dass der Gottesdienstleiter ein Anbetungsgebet betet, wo er wirklich nur auf Gott schaut und ihn lobt und preist dafür, wer er ist. Und dann haben wir oft ein Sündenbekenntnisgebet. Das ist zum einen etwas, weil wir denken, wir brauchen das und das wird uns helfen, das Evangelium viel mehr wertzuschätzen. Zum anderen ist es aber auch etwas, was uns persönlich auch informieren darf, dass wir auch in unseren persönlichen Gebetszeiten mehr und mehr auch einen Raum dafür haben, unsere Schuld wirklich zu Gott zu bringen. Das ist auch ein Weg, wie Gott uns heiligt. Also das als zweites, Anbetung, Sündenbekenntnis, dann aber auch die Fürbitte für Dinge, ja, die wir oft vor der Predigt haben wir ein längeres Fürbittegebet. Und oft haben wir nach der Predigt noch ein Dankgebet, manchmal auch in Form einer Gebetsgemeinschaft, wo wir ganz bewusst auch vielen Geschwistern den Raum geben, einfach Gott zu danken für etwas, was er uns in seinem Wort auch offenbart hat. Also diese vier Kategorien, Anbetung, Sündenbekenntnis, Fürbitte und Danksagung, das im Kopf zu haben, das kann helfen im gemeinsamen Gebet, sich immer wieder auch darauf zu besinnen, lasst uns doch mal das eine oder das andere tun. Und wie gesagt, die Gemeindevision hatte ich eben auch schon mal erwähnt, würde ich auch sehr ermutigen. Das machen wir inzwischen im Gemeinschaftsgottesdienst jeden Sonntag, dass wir zu jedem dieser drei Aspekte Gott erkennen, einander dienen und Christus bezeugen, ein konkretes Gebetsanliegen nennen und dann dafür beten. Das ist auch gut. Und dann vielleicht ein Aspekt, der, weiß nicht, ob das jetzt genau in die Richtung geht, aber auch das aktiv mitbeten. Das heißt, wenn jemand betet, dann leitet der uns in der Regel im Gebet an. Hoffentlich betet er in Wir-Form und nicht in Ich-Form, sodass ich weiß, der betet jetzt wirklich auch für mich mit. Und dann mich wirklich darauf zu besinnen, was betet er und das auch zu meinem Gebet in mir drin zu machen. Das heißt, mein Herz und meinen Kopf wirklich mit einzuschalten, mit einzubringen und aktiv im Hören mitzubeten, sodass ich am Ende nicht nur Amen sage, weil alle Amen rufen und dann stimme ich schnell mit ein, sondern weil ich wirklich mitgebetet habe. Da weiß ich aus eigener Erfahrung, dass ich manchmal das Amen höre und Amen sage und gar nicht genau weiß, was gerade gebetet wurde, weil ich mit meinem Kopf ganz woanders war. Aber die wirklich guten Gebetszeiten sind eben die, wo ich wirklich auch intensiv mitbete. Und dann bin ich dankbar, dass jemand Dinge vor Gott bringt. Und gerade Sündenbekenntnis am letzten Sonntag hat ein Bruder ein Sündenbekenntnisgebet gebetet. Das hat mich sehr mit hineingenommen und das fand ich ganz, ganz hilfreich, weil er auch Dingen Worte gegeben hat, die ich vielleicht gar nicht so bewusst hatte. Und ich habe aber in dem Moment gemerkt, ja, Amen, Herr, das muss ich dir wirklich auch bekennen und vergib mir. Und da war ich sehr mit hineingenommen in eine Zeit des Gebets. Und das würde ich jedem empfehlen, wirklich sich auch so darauf einzulassen und nicht nur zu sagen, jetzt schauen wir mal, was der betet oder jetzt betet der halt, sondern sagen, nein, wir beten.
Dunlop empfiehlt Pastoren und anderen, die von vorne beten, ihre Gebete zumindest in Stichpunkten vorzuformulieren. Das sehen auch manche kritisch. Ist die Gefahr da nicht groß, dass man vor allem bei Menschen gut ankommen will? Man feilt dran, ein möglichst schönes, ein kunstvolles, ein rhetorisch starkes Gebet zu beten, bei dem andere Menschen gerne zuhören, am besten noch Zustimmung bekunden, laut dazu Amen sagen. Dabei geht es doch um was ganz anderes. Wir reden mit Gott. Kannst du so eine Kritik verstehen? Und wie schützt man sich davor, dass man nicht zu Menschen spricht, sondern wirklich zu Gott?
Also ich kann das erst einmal verstehen und ich habe auch Gebete schon erlebt, die mich auch etwas irritiert haben, wo ich den Eindruck hatte, das ist jetzt fast mehr eine Selbstdarstellung. Das klingt so toll, da staunen wir mehr über den Beter, als dass wir wirklich auf Gott schauen. Ich habe auch Gebete erlebt, wo ich dachte, das ist eigentlich mehr eine Mitteilung an die Gemeinde als ein wirklich etwas vor Gott bringen, weil dann bestimmte Details, wo ich denke, also das musst du Gott jetzt nicht erklären, das sagst du jetzt wahrscheinlich für uns und das müssen wir aber eigentlich auch nicht wissen, um mitbeten zu können. Also da erlebe ich schon manchmal so, wo ich denke, okay, das ist, da ist vielleicht tatsächlich der Mensch zu sehr im Zentrum. Von daher verstehe ich manchmal, wenn jemand das aufschreibt, das klingt so künstlich, so weit weg, fällt mir schwer, da überhaupt mitzubeten. Aber ich kenne auch die andere Seite, Chaosgebete, wo ich überhaupt keine Ahnung habe, wo ist der jetzt auf einmal wieder und warum betet er jetzt noch dafür und dann auf einmal wieder dafür und wo es so hin und her geht und kein Ende findet, das fällt mir dann auch schwer mitzubeten. Oder auch Gebete, wo ich merke, der Beter, der weiß, er soll jetzt beten, aber hat sich noch gar keine Gedanken gemacht und der fängt schon mal an, während er noch überlegt, was er eigentlich beten will. Also von da hat er also sein Für und Wider. Zu sehr vorbereitet kann negativ sein, nicht vorbereitet kann negativ sein. Meine persönliche Lösung für das öffentliche Gebet ist, dass ich mir vorher Gedanken mache und ein gewisses Raster im Kopf habe, wofür ich beten will. Ganz selten schreibe ich mir was auf. Ich bete tatsächlich fast immer frei, wobei das keine Empfehlung ist, sondern nur, wie ich es mache. Für manche ist es wahrscheinlich besser, das Raster in Stichpunkten aufzuschreiben. Und ich überlege mir wirklich, was habe ich jetzt vor? So, wenn ich ein Anbetungsgebet bete, lese ich in der Regel, im Gottesdienst lese ich in der Regel vorher einen Bibelvers und denke über den Bibelvers nach, vielleicht auch über den Predigttext nach und versuche wirklich Gott zu loben und zu preisen für Dinge, die ich dort sehe. Oder vielleicht auch in einem Lied, das wir gerade gesungen haben, sodass ich wirklich reflektiere darüber, wer ist Gott. Und dann habe ich da meine Linie, an der ich entlang beten kann. Und dann gibt mir vielleicht das Lied oder der Bibelvers gewisse Worte, aber im Endeffekt ist es dann mein Gebet. Und das ist, glaube ich, für Zuhörer sehr viel leichter, aber es ist auch nicht chaotisch. So, und wenn ich ein Sündenbekenntnisgebet habe, in der Gemeinde wiederum regelmäßig, wenn ich Sündenbekenntnisgebete bete, lese ich mir vorher den Predigttext durch und frage mich, wo sehe ich, dass der Text mich auch überführt? Wo sind Dinge, wo der Text etwas fordert, dem ich nicht gerecht werde? Wo sind einfach Anknüpfungspunkte, wo ich sage, hier kann ich konkret Sünden bekennen? Meine Erfahrung ist, dann wird ein Sündenbekenntnisgebet konkreter und es führt mich auch so ein bisschen hin zu dem, was ich dann später aus Gottes Wort höre. Also auch da kann es mir wieder helfen, das gibt meinem Gebet eine gewisse Struktur. Es gibt mir manchmal auch Worte, die ich dort finde und gleichzeitig versuche ich es in meinen Worten zu formulieren, sodass es nicht irgendwie so ganz abgehoben klingt. Das haben wir auch schon gehabt. Da bin ich damit meinen Sünden relativ weit weg, wenn das so ganz schön klingt. Das spricht mich weniger an. So, und das kann man bei all den anderen Dingen auch tun. Bei der Fürbitte insbesondere, wiederum im Gottesdienst, überlege ich, wofür will ich beten? Entweder nur einen Aspekt und dann bleibe ich bei dem Aspekt. Oder wenn es ein Fürbittegebet im Sonntagmorgen oder Mittagsgottesdienst ist, dann überlege ich mir eigentlich immer einen gewissen Fahrplan und sage, okay, ich möchte beten konkret für Anliegen hier in der Gemeinde, manchmal namentlich für Geschwister aus der Gemeinde, dann für Dinge in umliegenden Gemeinden, typischerweise greife ich irgendeine andere Gemeinde auf, dann für gesellschaftliche Dinge und dann weite ich den Horizont noch weiter und bete für ein anderes Land, für Christen in einem anderen Land, vielleicht auch für eine schwierige politische Situation, für eine Naturkatastrophe und für Bewahrung darin. Also ich versuche den Horizont zu weitern von uns zu umliegenden Gemeinden, zu unserer Gesellschaft, in die Welt hinein und sammle uns am Ende, indem ich dann noch bete für die Predigt, auf die wir dann hören. So, das ist ein Raster, das habe ich so im Kopf. Ich weiß, wenn ich Fürbittegebet bete, dann bete ich eigentlich immer entlang dieser Struktur. Und dann weiß ich, es wird nicht chaotisch und ich weiß, es ist trotzdem eine gewisse Freiheit da. Und ja, manchmal überlege ich mir auch vorher, oder meist überlege ich mir auch vorher schon, für welche Gemeinde will ich jetzt beten, für welches Land will ich beten. Dann habe ich manchmal auch schon was dazu gelesen, sodass ich auch informiert beten kann.
Und ganz falsch kann ja das mit dem Planen und Aufschreiben nicht sein, wenn wir ein ganzes Gebetsbuch der Bibel haben, wo wir viele niedergeschriebene Gebete in den Psalmen finden, die wir auch nachbeten dürfen. Aber die Gefahr ist eben immer, dass man dann eher Menschen damit gefallen will, wenn man das so schön und so gut formuliert hat. Und da ja, fängt es dann auch mit der Vorbereitung schon an. Also wenn ich das jetzt noch so einübe und Betonungen übe und so, dann ist wahrscheinlich ein bisschen zu viel.
Das würde ich auch sagen, ja.
Eine andere Herausforderung, die ich sehe, ist, dass sehr stark ausformulierte und gut strukturierte Gebete andere Christen auch abschrecken können. Die denken dann schnell, so könnte ich nie beten. Und dann machen sie es oft auch nicht, halten sich eher zurück. Wie gehen wir damit um?
Ja, ich glaube, da gibt es ein paar verschiedene Aspekte. Das eine ist, wenn das jemand ist, der vielleicht angefragt wird für ein längeres Gebet im Gottesdienst, da würde ich die Person ermutigen, sagen, kannst du mir ein paar Tipps geben, was soll ich beten, wie soll ich beten? Dann können wir helfen, dass man das einfach einübt. Das, was ich eben gerade gesagt habe, war in gewisser Weise ein solcher Tipp, wie man das dann machen kann. Und so wird man dann zugerüstet. Also nimm Zurüstung in Anspruch. Sag nicht einfach ab, wenn du gefragt wirst, sondern wenn du eigentlich Zeit hast und nicht etwas total dagegen spricht, aber du unsicher bist, dann bekenn das einfach und sag, hey, kannst du mir vielleicht noch ein paar Tipps geben? Dann will ich das mal probieren. Und dann betest du am Anfang lieber etwas kürzer und dann sind Menschen dankbar. Wenn es im Rahmen einer Gebetsgemeinschaft ist, würde ich sogar sagen, ich wünsche mir eigentlich gar nicht, dass da jemand lange Gebete betet. Das haben wir immer wieder und ich glaube tatsächlich, dass das sehr abschreckend sein kann, weil andere dann tatsächlich denken, so kann ich nicht beten. Und da denke ich, das ist aber gar nicht das, was wir in einer Gebetsgemeinschaft wollen. Wir wollen, dass viele kurz, knapp für ein Anliegen beten und dann können viele andere mitbeten und das kann dann eigentlich jeder. Dann geht es auch nicht um lange Formulierungen, die irgendwie ganz raffiniert sein müssen. Da kann ich ganz simpel sagen, Vater, schenk uns in dieser Gemeinde wachsende Liebe füreinander. Amen. So, ein Satz. Herr, schenk dem Prediger für nächsten Sonntag, dass er dein Wort richtig versteht und klar predigt. Schenk uns offene Herzen, dein Wort zu hören. Ein Satz, zwei Sätze, das reicht. Und ich glaube, das ist total ermutigend für die Gemeinde, wenn viele hintereinander so einfach und kurz beten. Und ich glaube, das ermutigt dann auch viele andere wieder mitzubeten. Und ich glaube auch, dass es tatsächlich so ist, und das ist ein Wort der Ermutigung an die, die sich vielleicht noch etwas scheuen. Ich glaube, es ermutigt die Gemeinde mehr, wenn du ein kurzes, einfaches Gebet betest, der du sonst vielleicht noch nicht gebetet hast, öffentlich, als wenn die, die immer beten, wieder das beten, was sie eigentlich auch immer beten. Also von daher, hab Mut und denk nicht, dass die Leute auf dich herabschauen, sondern viele werden dankbar sein, dass auch du dich mit einbringst und wenn es noch so einfach ist. Also von daher, große Ermutigung dazu, drauf los zu beten in solchen Zeiten, vielleicht ganz simpel dir eine Sache vorzunehmen. Wenn dich in der Predigt etwas angesprochen hat und danach ist eine Gebetsgemeinschaft, greif diese eine Sache auf und du musst nicht in Jesu Namen sagen, du musst nicht eine lange Floskel vorne wegpacken und noch hinten dran ganz viele Worte. Das ist oft gar nicht so hilfreich, sondern bete kurz und prägnant das, was dich wirklich bewegt hat, wofür du wirklich Gott Danke sagen willst oder worum du ihn konkret beten möchtest.
Lass uns auch noch kurz über das persönliche Gebet für die Gemeinde sprechen. Wenn die Gemeinde so wichtig ist, dann sollten wir ja auch im stillen Kämmerlein für sie beten. Und das meinte ich auch ganz am Anfang und das meint Dunlop auch mehr, dass dort eben das Gebet für die Gemeinde oft nicht so stark vorkommt. Wie behalten wir das auf dem Schirm und was kann mir da vielleicht auch helfen, dran zu bleiben, dann nicht nur für die Family zu beten, für mich, für die Freunde, sondern auch für die Gemeinde?
Wir haben ganz neu wieder das Mitgliederheft fürs neue Jahr, ist jetzt aus dem Druck zurück seit einer Woche. Das ist eine Gebetsliste. Da sind Fotos dabei, sind Namen dabei. Da hast du deine Geschwister, mit denen du gemeinsam in dieser Gemeinde bist, wenn du Mitglied der FEG München Mitte bist. Und das ist wirklich vor allem dazu da, dass wir auch füreinander beten. Wir nehmen das, wir haben gerade heute Mittag, Donnerstagmittags, 14 Uhr, treffen wir uns als Mitarbeiter der Gemeinde und beten, nehmen uns ungefähr eine Stunde und beten füreinander, aber wir beten immer auch für eine ganze Reihe von Mitgliedern. Das Gleiche machen wir als Ältestenkreis, wiederum haben dieses Mitgliederheft als unsere Gebetsliste. Und das würde ich jedem auch sagen, hab das zu Hause, neben deiner Bibel liegen oder vielleicht in deiner Bibel. Du kannst es natürlich auf dem Handy haben, weil wir das auch in einer App haben bei Elvanto, wo du auch eine Mitgliederliste dir anzeigen lassen kannst. Ich mache es manchmal in der U-Bahn. Geh einfach Name für Name durch und wenn dir nichts anderes einfällt, dann nimm dir den Predigtext für nächsten Sonntag oder den für letzten Sonntag. Die sind ja bekannt in der Regel bei uns in der Gemeinde. Und schau in den Text und schau, kannst du von dem Text her kommen etwas beten für dieses Mitglied, auf das du da gerade schaust. Und manchmal wirst du feststellen, da weiß ich etwas. Das wird uns auch als Gemeinde weiter zusammenbringen, wenn wir so füreinander beten. Also Schritt 1, Gemeindemitgliederliste wirklich als Gebetsliste ansehen. Das Zweite, unsere Gemeindevision, die wir auch auf so einer schönen Postkarte haben, auch die in die Bibel zu legen. Liegt bei mir in der Bibel und das heißt, ich habe eigentlich immer wieder vor Augen, ich möchte beten für uns als Gemeinde, dass wir Gott mehr erkennen, dass wir einander mehr dienen und lieben und dass wir Christus mehr bezeugen. Und wenn ich das immer wieder vor Augen habe, dann kann ich auch das als Gebetskarte benutzen, sodass ich regelmäßig für diese Dinge bete. Also das ist ja eine Ermutigung, diese beiden Dinge zu gebrauchen. Die Gemeindevision ist typischerweise auch in unserer Mitgliederliste nochmal mit verankert, sodass man sie da auch finden kann. Da braucht man nicht mal zwei Sachen. Also das hilft wirklich, um regelmäßig auch füreinander zu beten. Und dann gibt es bestimmt Anliegen, die im Gottesdienst geteilt wurden, die wir aus der Mitgliederversammlung mitgenommen haben, für die wir beten können. Manchmal bitten uns Geschwister aus der Gemeinde, für etwas zu beten. Vielleicht das einfach aufschreiben und dann auch immer wieder dafür beten. Also ich glaube, das sind ganz einfache Wege, wie wir das Gebet füreinander wirklich fördern können.
Und unsere Vision hat ja auch noch durch das Gemeindeverständnis einige Konkretionen, die auch nochmal helfen können, das ins Gebet zu nehmen und vor Gott zu bringen. Vielleicht ganz zum Schluss noch eine grundsätzlichere Frage zum Gebet. Wir haben da schon in anderen Folgen drüber gesprochen, aber die Frage kommt doch immer wieder auf, deshalb auch hier nochmal. Warum sollen wir Gott um Dinge bitten, die er sowieso tun will? Also, wenn Gott seine Gemeinde gebrauchen will, um Menschen zu sich zu ziehen, ihnen durch den Glauben an Christus ein neues Leben zu schenken, sie dann in der Jüngerschaft wachsen zu lassen, warum müssen wir Gott dann überhaupt um geistliches Wachstum bitten? Schenkt er das nicht sowieso, unabhängig davon, was wir jetzt tun, was wir beten?
Naja, wir sollen das tun, weil Gebet ein Weg ist, wie Gott seinen Plan ausführt. Das heißt, wenn wir beten, was Gott tun will, was Gott gesagt hat, dann erkennen wir an und andere erkennen durch uns, dass es wirklich Gott ist, der etwas tut. Ja, also wir sagen öffentlich, Gott tu das und Gott tut es und die Leute merken, wow, das ist ein Gott, der Gebet erhört, das ist ein Gott, der handelt. Gott will gebeten werden und er antwortet auf Gebet. Ist auch ein Weg, wie Gott eine anziehende Gemeinschaft formt. Nämlich dadurch, dass er Menschen zusammenruft, um miteinander und füreinander zu beten. Das heißt, Gebet ist in gewisser Weise ähnlich wie Evangelisation. Es ist etwas, das Gott uns aufträgt und dann, was er letztendlich dann wieder tut, um seinen Plan auszuführen. Ja, also Gott trägt uns auf, bete für die Dinge, die ihm wichtig sind und er wird dafür sorgen, dass es dann auch geschieht. Er sagt uns, geht und verkündigt das Evangelium Menschen und er wird das gebrauchen, um die Menschen zu retten, die er retten will. Also von daher, wir tun, was Gott uns aufträgt und so können wir teilhaben an Gottes Wirken in dieser Welt. Das ist doch fantastisch. Nicht? Gott will uns gebrauchen, um sein großartiges Werk auszuführen, indem er uns ins Gebet schickt, indem er uns auf die Straße schickt oder hinschickt zu den Menschen. Von daher kann ich nur ermutigen, lasst uns beten, allein und im stillen Kämmerlein, miteinander, als Gemeinde. Und gerade auch dafür sollten wir beten, dass das Gottes Wille geschehe. Ja, und die Gemeinde immer mehr erfüllt wird von der Liebe, die Gott uns schon gegeben hat, mit der er uns zuerst geliebt hat. Und so beten wir dann dafür, zum Beispiel, dass eine anziehende Gemeinschaft mehr und mehr entsteht. Und Gott wird Freude daran haben, gerade durch dieses Gebet das zu tun, was er verheißen hat. Das ist ja die Grundthese auch des Buchs und dieses Kapitels. Und ich glaube, das darf uns froh machen, dass wir daran Anteil haben dürfen.
Das war der Pastoren-Podcast für heute. In der nächsten Folge sprechen wir darüber, wie Gemeindestrukturen eine anziehende Gemeinschaft fördern oder auch behindern können. Wir freuen uns, wenn du dann auch wieder dabei bist. Und wenn du Fragen und Feedback zu dieser Folge hast oder ganz allgemein, dann kannst du uns die gern per Mail schicken. Die Adresse lautet pastoren-podcast@fegmm.de. Und du findest sie auch nochmal in der Podcast-Beschreibung. Wir hören uns nächsten Samstag wieder, wenn du magst. Danke, dass du zugehört hast und Gottes Segen.